Es gibt diverse sozialwissenschaftliche Studien, die zeigen, dass männliche Beschäftigte sehr viel häufiger nach höherem Entgelt verlangen, also bis zu 10-mal. Es ist auch so, dass die soziale Erwartung trotzdem nach wie vor da ist, dass Frauen sich eben ruhiger verhalten sollten. Experimente, die gezeigt haben, dass ein Panel von Personen negativ darauf reagiert haben, wenn Frauen nach mehr Entgelt verlangen.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Heute geht es um die Frage, warum bekommen Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld als Männer? Ich bin Janina Zellikens-McFadden, Host von Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Herzlich willkommen. Normalerweise sitze ich für die Aufnahmen unseres Podcasts im Studio. In dieser Folge sitze ich aber auf einer Bühne, und zwar bei der 11. Prozessrechtstagung in Tübingen. Dort unterhalte ich mich mit Maria Seitz über das Thema Equal Pay, die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Maria ist Juristin und bei der Gewerkschaft IG Metall tätig. Außerdem promoviert sie zum Thema Entgeltgleichheit. Wir unterhalten uns darüber, warum der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern, der Gender Pay Gap, immer noch so groß ist. Denn schließlich gibt es Gesetze, Grundrechte, die so eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts verhindern sollen. Eins kann ich vorab schon sagen. Viele der Gesetze haben nicht genug Durchschlagskraft. Und gesellschaftliche Faktoren, wie zum Beispiel ein klassisches Rollenbild, verstärken das Problem. Aber es hat sich in den vergangenen Jahren auch eine Menge getan. Mutige Frauen mit großem Durchhaltevermögen kämpfen vor Gericht für ihre Rechte. Manche von ihnen mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir, insbesondere unsere Juristin Sarah Lincoln, haben schon einige Verfahren zu Equal Pay geführt und gewonnen. Auch darüber spreche ich mit Maria. Da das Interview live aufgenommen wurde, ist die Audioqualität nicht so gut, wie du es sonst von uns gewohnt bist. Bühne ist halt nicht gleich Studio. Zum Einstieg habe ich Maria gefragt, warum ihr das Thema Equal Pay am Herzen liegt.
Persönlich würde ich sagen, interessiert es mich, weil es Fragen des gerechten Miteinanders und der Fairness berührt. Vor allem im Arbeitskontext ist ja durch den Job vorgeprägt, für den man eingestellt wird und eben die Voraussetzungen dafür erfüllt. Und dann ist die Erwartung natürlich auch groß, dass man da gleich behandelt wird wie Personen, die ähnliche Tätigkeiten ausüben. Und aus juristischem Kontext stellen sich viele interessante Fragen hier, also unter anderem, wie gelten Gleichheitsrechte im Privatrecht, wie ist da Diskriminierungsschutz ausgestaltet und wie wird er dann durchgesetzt? Und aus gewerkschaftlicher Perspektive tatsächlich auch, dass der Equal Pay Grundsatz zu den grundlegenden gewerkschaftlichen Forderungen gehört, also dass die alle Arbeitnehmerinnen unabhängig vom Geschlecht gleich entlohnt werden sollten, wenn sie gleich oder gleichwertige Arbeit leisten.
Ich denke, der Begriff Equal Pay ist wahrscheinlich geläufig, aber lass uns trotzdem kurz darüber sprechen. Was bedeutet Equal Pay konkret?
Also Equal Pay ist ein englischer Begriff, weil sich da auch viele Theorien und auch politische Bewegungen aus dem Raum ergeben hatten. Auf Deutsch könnte man sagen, Entgeltgleichbehandlungsgrundsatz klingt etwas komplizierter, aber darunter versteht sich eben die Forderung, dass man für gleiche und gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden sollte. Und darunter werden auch viele Forderungen gestellt in der Politik, sich gegen die Lohnlücke einzusetzen und für wirksame Durchsetzungsmechanismen einzutreten. Und auch rechtlich findet sich der Grundsatz an vielen Stellen, also im Primärrecht der EU, im Grundgesetz und auch in den einfachen Gesetzen.
Lass uns mal zu Beginn auf Deutschland schauen. Wie groß ist die Lohnlücke aktuell und woran liegt es aus deiner Sicht?
Also hier sind vor allem die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes interessant. Das veröffentlicht immer die aktuellen Zahlen aufs vorherige Jahr bezogen. Also für 2025 liegt die Lücke bei 16%. Das wird dann als die unbereinigte Lücke bezeichnet, weil man hier viele Faktoren als statistisch relevant berechnen und rausrechnen könnte. Und 6% werden dann als die bereinigte Lücke bezeichnet. Das ist die Lücke, für die man dann keine statistischen Erklärungen finden konnte. Insofern ist da Diskriminierung zu vermuten, aber eben auf einer gesamtgesellschaftlichen, ökonomischen Berechnungsbasis gerechnet. Hier gibt es dann auch unterschiedliche weitere Begriffe. Also man kann auch von Lifetime Earnings Gap sprechen, wenn da das gesamte Erwerbseinkommen über das Berufsleben hinweg gerechnet wird. Hier wurde ausgerechnet, dass die Frauen circa die Hälfte verdienen und dann auch noch Gender Pension Gap, wenn man hier vollständig sein möchte. Das ist dann die Lücke, die sich im Rentenalter auftut. Hier hat das Ministerium, also die Bundesregierung, 60% berechnet. Und das ist natürlich auch ein Armutsrisiko für Frauen. Vielleicht, wenn man auf ein paar gute Nachrichten eingehen möchte. In den letzten 10 Jahren ist die Lücke auch gesunken von über 22% auf 16%. Das ist natürlich erfreulich. Und auch im Vergleich zu dem Jahr davor um 2%. Da haben auch viele arbeitsmarktpolitische Mechanismen gewirkt, die vor allem im Niedriglohnsektor ansetzen. Also sei es jetzt der Mindestlohn, die Mindestlohnerhöhung oder auch Lohnsteigerungen im Pflegebereich. Also daran sieht man eben, dass Frauen sich häufig in den unteren Berufsgruppen finden und solche Mechanismen dann eben Auswirkungen zeigen. Dennoch, auf europäischer Ebene bildet Deutschland trotzdem nach wie vor das Schlusslicht. Also mit 16% gehört es immer noch zu den Ländern mit der höchsten Lücke. Es bleibt also durchaus was zu tun.
Du promovierst zu der Frage, wie man sicherstellen kann, dass gleichwertige Arbeit auch gleich vergütet wird. Gleichzeitig arbeitest du für eine Gewerkschaft, deren Ansatz ist, mit Tarifverträgen Entgeltgleichheit herzustellen. Was sind aus deiner Sicht effektive Instrumente?
Vielen Dank. Also danke auch, dass du Tarifverträge erwähnst. Die helfen tatsächlich dabei, die Lohnlücke zu senken. Also einfach auch, weil die Arbeitnehmerseite hier bei der Entgeltordnung und bei Festlegung des Entgelts beteiligt ist, aber auch, weil sie eben feste Entgeltstrukturen schaffen. Wenn man jetzt nochmal Gesamtmaßnahmen betrachten möchte, würde ich gerne unterscheiden zwischen der Frage nach Diskriminierung und Unterbewertung. Also da ist man im Equal-Pay-Bereich und vielleicht auch gesamtgesellschaftliche strukturelle Ebene, die sich dann auch eben in diesen Faktoren wiederfindet, die das Statistische Bundesamt berechnet. Und wenn man auf sie eingehen möchte, da sind weitergehende politische Maßnahmen erforderlich, die jetzt einfach über die Diskriminierungsbekämpfung hinausgehen. Wenn ich ein paar Sachen aufgreifen dürfte, das wäre zum Beispiel die Berufswahl, die macht ein Fünftel der erklärbaren Lücke aus. Hier wird eben gesagt, dass Frauen häufig nicht in Branchen arbeiten, wo viel verdient wird und auch nicht in Berufen. Hier ist die Frage dann eben von Fortbildung und wie man Zugangslücken zu solchen Branchen und Berufen abbauen könnte. Teilzeitarbeit, auch ein extrem wichtiger Faktor, macht ein Fünftel der Lücke aus. Auch hier Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten angehen, die sind häufig von bestimmten Leistungen ausgeschlossen. Rückkehr zu Teilzeit, bessere partnerschaftliche Verteilung von Sorgearbeit, das sind alles Mechanismen, die wirken und sich auch eben auf die Lohnlücke auswirken können. Frauen in Führung, ebenfalls ein wichtiges Thema, das betont auch eben das Statistische Bundesamt, dass die Lohnlücke auch teilweise darauf zurückzuführen ist, dass Frauen in höheren Positionen vertreten sind, weniger Karriere machen und auch das schlägt sich dann auf die Lücke nieder. Hier ist zum Beispiel, sind Mechanismen wie das Führungspositionengesetz tatsächlich auch wirksam gewesen.
Das ist die gesellschaftliche Ebene, richtig? Das zweite war die konkrete Diskriminierung und Unterbewertung. Was fällt denn darunter?
Wenn man jetzt auf das Hauptthema Equal Pay zurückkehren möchte, ist das keine Transparenz der Entgeltkriterien, auch vor allem in Unternehmen, wo vielleicht keine Tarifverträge oder keine Betriebsvereinbarungen zur Entgeltstruktur existieren. Dass hier keine Kriterien festgelegt sind und auch keine Entgeltordnung vorliegt. Auch bei höheren Positionen, wo Tarifverträge keine Anwendung findet, gibt es auch internationale Unternehmen als Beispiele, die beispielsweise Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in einer Gruppe haben. Dort finden sich unterschiedliche Entgelthöhen, aber man weiß einfach nicht, auf welche Kriterien das zurückzuführen ist. Auch hier anzusetzen ist eben essentiell. Also feste Entgeltstrukturen schaffen, objektive, geschlechtsneutrale Kriterien bestimmen. Das wäre auf jeden Fall der Ansatzpunkt für Objektivierung des ganzen Prozesses. Und hier muss man eben auch das Rad nicht neu erfinden. Also die Arbeitswissenschaft und Personalwissenschaft beschäftigen sich damit. Hier gibt es unterschiedliche Entgeltfindungsmethoden. Jetzt für Fachleute, dann ist die summarische analytische Verfahren angesprochen, aber auch die Frage der gleichwertigen Arbeit, also dass man auch Faktoren und Kriterien berücksichtigt, die typisch in Frauenberufen vorkommen, also hier vor allem soziale Faktoren angesprochen. Und nochmal auf den Rechtskontext verwiesen, ist es so, dass auch das Recht auf diese Methoden und auf diese Kriterien verweist und sie aufnimmt. Also der wichtigste Artikel für Equal Pay ist der Artikel 157. AIOV, also in Verträgen über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ja.
Ich wollte es gerade fragen.
Auch er verweist da auf die Arbeits- und Leistungsbewertung. Der EuGH stellt immer darauf ab, dass gleiche und gleichwertige Arbeit daran zu bestimmen ist, also an der Art der Tätigkeit, Ausbildungsanforderungen, Arbeitsbedingungen und auch die relevanten Richtlinien stellen hier drauf ab. Man muss vielleicht nochmal betonen, diese Vorschriften, dass die Entgeltordnungen objektiv sein sollen und durchschaubar, ist eine Pflicht, die sich an den Arbeitgeber richtet. Also er ist dafür verantwortlich, diese Kriterien und die objektive Ordnung einzuführen.
Unser Podcast heißt ja Grundgesetzlich und deswegen schauen wir uns auch immer an, was das Grundgesetz sagt. Deswegen die obligatorische Frage, was sagt denn das Grundgesetz zu Equal Pay?
Es gibt natürlich Artikel 3, den Gleichheitssatz, der sagt,
alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Übersetzt bedeutet, dass jeder gleich behandelt werden sollte, es sei denn, es gibt einen rechtfertigenden Grund für die unterschiedliche Behandlung. Also hier ist die Rechtfertigung auch zentral. Und dann gibt es spezielle Diskriminierungsverbote in Artikel 3, Absatz 3, wozu auch das Geschlecht gehört.
Das finde ich ganz spannend, dass das Geschlecht hier ganz vorne steht. Also es steht eine Summe an verschiedenen Aspekten da, nämlich auch Abstammung, Rasse, was ja auch häufiger diskutiert wird, Sprache, Herkunft, Glaube, politische Ansicht und auch Behinderung werden hier genannt. Genau, Artikel 3, Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und danach gibt es noch den Zusatz, dass der Staat diese Gleichberechtigung fördert und durchsetzt.
Das ist sehr interessant. Fürs Geschlecht gibt es tatsächlich ein Gleichstellungsgebot. Also der Staat soll sogar positive Maßnahmen, also fördern, die Gleichstellung fördern durch positive Maßnahmen.
Aber ich habe in unserer Vorbereitung schon rausgehört, dass das Grundgesetz gar nicht so relevant ist im Bereich Equal Pay, sondern eher der europäische Rechtsrahmen.
Genau, also der europäische Rechtsrahmen spielt aus einem bestimmten Zusammenhang eine wichtige Rolle, weil hier die Norm, die ich erwähnt hatte, der Artikel 157 AUV, in den 70er Jahren vom EuGH für unmittelbar anwendbar und für sogar horizontal unmittelbar anwendbar erklärt worden ist, also dass daran auch Private gebunden sind. Das ist nicht selbstverständlich, also im Primärrecht ist der Grundsatz niedergelegt, hat eigentlich von der Formulierung her so einen Auftragscharakter der Mitgliedstaaten, aber dennoch hat der EuGH ihm eben eine außerordentliche Bedeutung beigemessen und zählt ihn zu den Grundlagen des Unionsrechts. Und das bedeutet dann, dass eben jeder, also jede private Person kann sich darauf berufen und Klagen vor den nationalen Gerichten anstrengen und eben Gleichbehandlung einklagen. Das hat eben dazu geführt, dass hier, würde ich sagen, das Antidiskriminierungsrecht, wie wir es heute kennen, oder das Gleichbehandlungsrecht eben sich erst entwickelt hat aufgrund von Individualverfahren. Also hier waren immer wieder Klagen erforderlich, die sich auf den Artikel berufen. Und hier hat der EuGH über die Zeit eben die Dogmatik des Antidiskriminierungsrechts entwickelt. Ganz wichtig hier zum Beispiel die Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung. Unmittelbare kann man etwas zusammenfassend sagen, also vor allem die ausdrückliche oder eben das direkte Abstellen auf das Geschlecht. Unmittelbare ist so, dass wenn selbst neutrale Kriterien existieren, wir zum Beispiel Teilzeit arbeiten und auf dieses Kriterium abgestellt wird und auch die viel diskutiert Darlegungs- und Beweislastverlagerung, die auch in der aktuellen BAG-Rechtsprechung eine große Rolle spielt, ist vom EuGH sehr früh entwickelt worden. Seit den 80er Jahren sagt der EuGH, dass es ausreicht, gleiche und gleichwertige Arbeit vorzutragen und unterschiedliche Behandlung. Und das löst die Rechtfertigungspflicht aus des Arbeitgebers. Und dementsprechend, wenn man das auf die Beweisebene runterbringen möchte, begründet die unterschiedliche Behandlung bei vergleichbarer Arbeit, dass eine Vermutung der Diskriminierung vorliegt und der Arbeitgeber die Differenz rechtfertigen muss, um die Diskriminierung zu widerlegen.
Diese europäischen Rechtsrahmen, von denen du gerade gesprochen hast, die wirken sich auch aufs deutsche Recht aus. Wie übersetzt sich das aktuell in Deutschland in Gesetze?
Also es hat mehrere Maßnahmen durch die EU gegeben über die Jahre hinweg. Die EU hat auch Richtlinien erlassen, die diesen Grundsatz konkretisieren sollten, also auch aus anderen Bereichen. Und die wurden dann übersetzt in Deutschland in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und mittlerweile auch seit 2017 das Entgelttransparenzgesetz. Sie greifen viele der Grundlagen, die ich eben geschildert habe, auf. Diskriminierungsform und auch die Beweiserleichterung findet sich in § 22 AGG. Hier heißt es, wenn eine Klägerin oder ein Kläger Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines geschützten Grundes vermuten lassen, dann trägt die andere Beweislast dafür, dass kein Verstoß vorliegt. Ist etwas kompliziert formuliert, aber soll eben die Grundsätze wiedergeben, die ich gerade berichtet habe aus der EuGH-Rechtsprechung und aus den Richtlinien. Und das Entgelttransparenzgesetz kam noch dazu, um jetzt das Antidiskriminierungsrecht speziell für den Entgeltkontext nochmal zu konkretisieren und positives Recht umzuwandeln. Das AGG hatte da eben nur ein paar mittelbare Bezugnahmen zu dem Bereich. Hier kann man auch erwähnen, vor allem den Auskunftsanspruch, der war für die Rechtsentwicklung maßgeblich der letzten Jahre. Also ein Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann man Auskunft verlangen über das sogenannte Vergleichsentgelt, aber über das mittlere Gehalt einer Vergleichsgruppe. Die muss aus 6 Personen bestehen. Also man erfährt dann nicht das konkrete Gehalt eines Kollegen. Aber wenn die Gruppe dann aus mindestens 6 Personen besteht und die vergleichbare Arbeit leisten, dann erfährt man hier den Median. Man kann auch sagen, dass das Gesetz insgesamt recht komplexe Auskunftsverfahren geregelt hat und auch dadurch, dass man jetzt kein konkretes Gehalt erfragen konnte, ist das ja also mittelmäßig erfolgreich gewesen. Auch die Bundesregierung hat hier in der Auswertung auch festgestellt, dass das nicht besonders erfolgreich war. Also ca. 4% der Beschäftigten haben den Auskunftsanspruch geltend gemacht. Trotz aller Kritik müsste man sagen, dass der trotzdem erfolgreich war, weil das Bundesarbeitsgericht eben den Medianwert aufgegriffen hat, um hier den Gleichheitsanspruch aus 157 und auch aus dem Entgelttransparenzgesetz zu stärken und hat hier in der Rechtsprechungsentwicklung dann das Gleichbehandlungsgebot durchaus gestärkt.
Das ist ein guter Punkt, weil viele der Gesetze, der Großteil der Gesetze um Equal Pay durch Gerichtsverfahren geformt wurden. Und du hast gerade schon ein paar Punkte genannt, die dazu gehören. Seit 2020 gab es 3 bedeutende Urteile. 2 davon wurden auch von der GfF erstritten. Im ersten Urteil war es noch schwierig und später etwas leichter, diesen Anspruch geltend zu machen, da Betroffene diese Diskriminierung eben nicht mehr selbst beweisen mussten, sondern durch diese Beweislastumkehr der Arbeitgeber das dann beweisen musste. Welche Auswirkungen, würdest du sagen, hat das und was waren das für Verfahren?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also tatsächlich würde ich sagen, gab es eine Wende so ab den Entscheidungen ab 2020. Davor war es so, dass also sowohl in der Rechtswissenschaft als auch in den unterinstanzlichen Entscheidungen der Arbeitsgericht so eine verengende Auslegung des Gleichbehandlungsgrundsatzes sich durchgesetzt hatte. Also die Ansicht war so, dass die Klägerin eben beweisen müsste, dass sie wegen des Geschlechts diskriminiert ist. Und dementsprechend dann in Form der Beweiserleichterung Indizien beweisen müsste, die auf das Geschlecht verweisen. Also es war sozusagen erforderlich, dass man vergleichbare Arbeit geltend macht, ungleiche Behandlung. Aber so haben das die deutschen Gerichte gesehen, dass darüber hinaus weitere Indizien erforderlich sind. Und hier war zum Beispiel jetzt der Fall von Birte Meier, ist etwas bekannter geworden in den Medien. Also sie war eine Redakteurin beim CDF, also beim Rundfunk. Und hat erfahren, dass Kollegen von ihr ca. 1.000 Euro mehr verdienen, die gleichzeitig mit ihr und auch später in das Team gekommen sind. Die Entgeltordnung selbst war etwas rudimentär ausgeprägt. Also hier gab es die Unterscheidung zwischen Redakteuren und Redakteuren mit besonderer Verantwortung. Also so richtig Gründe dafür, warum unterschiedlich bezahlt wird, konnte man jetzt nicht erkennen. Dennoch musste sie dann weitere Indizien beibringen, hat dann 13 unterschiedliche Indizien im Prozess geschildert. Also Statistiken zur Verteilung zwischen den Geschlechtern in den Gruppen, Stereotypen, Aussagen des Chefredakteurs zur Eignung von weiblichen Redakteurinnen, auch dass ihr signalisiert worden ist, das Gehalt sei nicht verhandelbar. Also solche Einzelaspekte, mehrere davon, und das hat eben nicht ausgereicht. Ich finde, wenn man jetzt den Fall betrachtet, könnte man sagen, ja gut, aber wozu ist dann diese Beweislasterleichterung da? Also eigentlich wird sie schon auch ad absurdum geführt. Insofern war das durchaus erfolgreich, dass es hier eine Änderung gab der Rechtsprechung. Es gab ein Bundesarbeitsgerichtsurteil aus 2021 zu einer Abteilungsleiterin, die nach dem Entgelttransparenzgesetz Auskunft verlangt hatte und dann das Vergleichsentgelt erfahren hat. Und der Median der männlichen Abteilungsleiter lag auch ca. 1.000 Euro über ihrem Gehalt. Sie hat eben dann auf Gleichbehandlung geklagt und hier hat das Bundesarbeitsgericht dann die EuGH-Rechtsprechung aufgegriffen und hat festgestellt, dass eben es ausreichend ist, vergleichbare Arbeit und ungleiche Behandlung geltend zu machen, dass das die Vermutung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts begründet. Muss man nochmal sagen, das heißt nicht automatisch eine Verurteilung. Das heißt nur, dass dafür Gründe vorgetragen und bewiesen werden sollten vom Arbeitgeber. Also es ist jetzt sozusagen nicht sofort ein Prozessverlust damit einhergehend. Aber ich finde, die Entscheidung ist vollkommen richtig, weil, wie ich jetzt eben zu den Grundlagen des Unionsrechts geschildert habe, sehen die Richtlinien und auch 157 sieht die Verantwortung eigentlich beim Arbeitgeber für die Entgeltstrukturen. Also da wird die Pflicht auferlegt, dass sie auf objektiven Kriterien beruhen sollen und dass die Entgeltordnung durchschaubar sein soll. Wenn es nicht erkennbar ist, auf welche Gründe die Unterschiede zurückgehen, dann muss das eben aufgeklärt werden und die Beweislast sollte hier dann auch beim Arbeitgeber liegen und nicht bei den Beschäftigten. Das wurde dann auch bei einem anderen Urteil aus 2023 noch einmal bestätigt. Ist nicht in Bezug auf Medien, sondern auf ein konkretes Gehalt.
Der Fall, den du gerade angesprochen hast von 2023, das ist der von Susanne Demar. Genau, das finde ich, also unabhängig davon, dass es ein GFF-Fall ist, finde ich das spannend, weil das nochmal zeigt, was keine objektiven Kriterien sind. Also der Arbeitgeber hat vorgebracht, dass der Kollege, der dann mehr verdient hat, einfach besser verhandelt hat. Und da hat das BAG dann auch gesagt, nee, also das ist kein objektives Kriterium und damit Verhandlungsgeschick sozusagen ausgeräumt. Das ist ja auch gut aus gesellschaftlichen oder sozialen Gründen, weil ja Frauen häufiger auch nicht so hart verhandeln und selbst wenn sie es tun, auch nicht zu dem Ergebnis kommen, wie Männer es eben würden.
Ja, genau. Also in der Rechtsprechung gibt es ganz unterschiedliche Rechtfertigungsgründe, die immer wieder diskutiert werden. Also sei es jetzt Ausbildung, Berufserfahrung und dergleichen. Jetzt speziell auf das Kriterium der Verhandlung war es tatsächlich ganz spannend, dass das Bundesarbeitsgericht hier so entschieden hat. Also hier ist das Gericht recht streng. Es ist nicht ausnahmslos unmöglich, sich darauf zu berufen, aber man muss sehr gut begründen, dass hier Probleme auf dem Arbeitsmarkt bestehen, sodass man keine anderweitigen Möglichkeiten hatte. Trotzdem muss man aufpassen, also das ist nur eine sehr enge Ausnahme. Warum ist Verhandlung, also das Kriterium der Verhandlung problematisch? Es gibt diverse sozialwissenschaftliche, sozialpsychologische Studien, die zeigen, dass männliche Beschäftigte sehr viel häufiger nach höherem Entgelt verlangen, also bis zu 10-mal, hat eine Studie aus den USA gezeigt. Und ist es auch so, dass sozusagen die soziale Erwartung trotzdem nach wie vor da ist, dass Frauen sich eben ruhiger verhalten sollten im Sinne von nicht zu forsch auftreten? Da hat man eben so Experimente durchgeführt, die gezeigt haben, dass ein Panel von Personen, die jetzt sowohl männliche als weibliche Bewerberinnen beurteilen sollten, dass sie negativ darauf reagiert haben, wenn Frauen nach mehr Entgelt verlangt haben.
Es gibt noch einen aktuellen Fall und dann ist die GFF-Pause vorbei, ich verspreche es, der im nächsten Monat verhandelt wird vom Bundesarbeitsgericht. Aber ich möchte es dich erzählen lassen.
Hier hat es meines Erachtens das Landesarbeitsgericht eine etwas eigene Meinung dazu gebildet, wann diese Beweislastumkehr und Beweislasterleichterung greifen sollte. Also man will hier nur darauf abstellen, wenn man den Median der männlichen Beschäftigten mit den Median der weiblichen Beschäftigten vergleicht, weil man sozusagen, wenn man sich auf der Skala, wenn man jetzt als Frau selbst weniger verdient als der Median der weiblichen Beschäftigten, kann das ja nicht am Geschlecht liegen, genauso für die männlichen Beschäftigten. Das ist es ist eine eigenwillige Interpretation. Ich würde sagen, das lässt sich jetzt nicht aus der BAG oder EuGH-Rechtsprechung rauslesen. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das Bundesarbeitsgericht anders entscheiden wird.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was in der deutschen Rechtsprechung noch nicht so gut läuft, beziehungsweise wo noch Verbesserungsbedarf ist. Und der kommt jetzt womöglich auch, denn im Juni 2023 ist auf EU-Ebene eine neue Lohntransparenzrichtlinie in Kraft getreten. Und die wird sich natürlich, also sie wird dann natürlich auch in Deutschland umgesetzt. Was steht da drin und was bedeutet das für Deutschland?
Die Entgelttransparenzrichtlinie ist jetzt eine neue Richtlinie, die bis 2026, also bis Juni nächsten Jahres umgesetzt werden müsste. Es ist auch eine Kommission bereits eingesetzt, die die Arbeit aufgenommen hat. Sie soll bis Ende Oktober einen Vorschlag erarbeiten. Danach schließt sich der Gesetzgebungsprozess an. Es wurde auch tatsächlich signalisiert, dass das fristgemäß umgesetzt werden soll. Also wir erwarten das Gesetz dann auch tatsächlich, zumindest einen Entwurf, dann auch Anfang nächsten Jahres spätestens. Aus meiner Perspektive ist das ein erfreuliches Gesetz, weil es viele der Grundlagen, die ich dargestellt hatte, auch nochmal ins Gesetz gießt. Also einige Regelungen davon oder Vorschriften sind gar nicht so neu, wie man das manchmal in den Veröffentlichungen wahrnehmen könnte. Aber jetzt zusammenfassend betrachtet würde ich sagen, dass das erfreulich daran ist, dass die Verantwortung für die Lücke und für die Behebung der Lücke wieder auf die betriebliche Ebene genommen wird. Also da gibt es eben den Artikel 4, der Vorschriften macht, wie Entgeltordnungen beschaffen werden sollen. Die sollen nach sich objektiven Kriterien richten und durchschaubar sein. Also hier setzen sich die Anforderungen fort. Aufgezählt werden Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung, Arbeitsbedingungen. Das sind alles Kriterien, die eben aus den Arbeitsbewertungsmethoden bekannt sind. Es besteht die Pflicht, sich mit der Arbeitnehmervertretung auseinanderzusetzen und solche Kriterien festzulegen und Arbeitnehmergruppen zu bilden. Deswegen gibt sich daraus eine mittelbare Pflicht, eine Entgeltstruktur einzuführen. Es gibt die Pflicht, über die Entgeltlücke zu berichten und neu dazugekommen eben auch die Pflicht, Maßnahmen zur Abschaffung einzuführen. Das heißt, nach der Rechtslage davor mussten die Beschäftigten immer die Lücke einklagen. Hier jetzt besteht die Pflicht, aktiv etwas gegen die Lücke zu tun und Maßnahmen zu ergreifen. Das ist auf jeden Fall erfreulich, weil es den Druck herausnimmt, im laufenden Beschäftigungsverhältnis klagen zu müssen, was immer eigentlich ein Problem darstellt. Total spannend wird sein, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über das Einstiegsgehalt und die Einstiegsspanne informieren müssen von sich aus. Sie sollen auch nicht über das vorherige Entgelt fragen. Also auch das wird sicherlich den Arbeitsmarkt beeinflussen, weil man hier einfach schon viel mehr Informationen über die Einstiegsgehälter haben wird. Ist es über die Kriterien eben der Entgeltfindung auch zu informieren? Ist es über den Auskunftsanspruch zu informieren? Und Beschäftigte haben einen Auskunftsanspruch dann auf das durchschnittliche Entgelt. Hier bestehen viele Beschränkungen nicht, die sich im Entgelttransparenzgesetz finden. Insofern ist es eine Ausweitung. Also die Auskunftspflicht besteht für alle Unternehmen. Da gibt es keine Beschränkung, etwa auf 200 Mitarbeiter. Ein weiterer Aspekt zum Beispiel, der für die Individualrechtsverfolgung interessant sein wird, ist die Pflicht, mehr Sanktionen einzuführen. Das gibt es aktuell nicht. Also hier könnten dann eben Bußgelder verhängt werden, wenn gegen Transparenzpflichten verstoßen wird. Auch das wird sicherlich eine Neuerung sein und nimmt auch eben den Druck von den Beschäftigten weg.
Okay, das klingt, finde ich, eigentlich alles ganz gut. Es ist viel Verantwortung beim Arbeitgeber, mehr Transparenz, auch die Pflicht, dann die Lücke zu schließen, wenn sie denn zu groß ist. Was können wir uns denn erhoffen von der Umsetzung, realistischerweise?
Die Kommission hat einen vergleichsweise eingeschränkten Auftrag. Sie sollen bürokratiearme Umsetzungsvorschläge machen. Da muss man natürlich schon nochmal darauf achten, dass unter dem Begriff bürokratiearme Umsetzung nicht die geforderten Maßnahmen beschränkt werden. Also selbstverständlich muss man darauf achten, dass die Richtlinie so vom Inhalt her so umgesetzt wird, wie sie vorgesehen ist. Trotzdem muss ich jetzt sagen, die Verobjektivierung der Strukturen und Professionalisierung, die damit einhergeht, ist auf jeden Fall positiv. Auch die unterschiedlichen Maßnahmen für Individualansprüche, sei es jetzt die Auskunft in Bezug auf das Durchschnittsgehalt, die Beweislastverlagerung, die da auch nochmal explizit angesprochen wird, die Sanktionen, das wird definitiv den Beschäftigten helfen und auch zu einer Verobjektivierung, Professionalisierung im Arbeitskontext führen. Insofern würde ich das durchaus positiv sehen.
Maria Seitz, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Maria Seitz. Sie arbeitet als Juristin bei der IG Metall. Wie immer fasse ich für dich zusammen, was mir aus diesem Gespräch im Gedächtnis geblieben ist. Erstens. Der Grundsatz Equal Pay gilt seit fast 70 Jahren verbindlich in der Europäischen Union. Trotzdem liegt die unbereinigte Lücke in Deutschland aktuell immer noch bei 16%. Als Schlusslicht in Europa haben wir also noch einiges zu tun. Zweitens. Equal Pay bindet alle Arbeitgeber, auch private. Sonst hätte der Grundsatz viel zu wenig Reichweite. Damit ist Equal Pay einer der seltenen Fälle, in denen ein Grundrecht private Akteure bindet. Drittens. Im Moment scheitert die gleiche Bezahlung noch daran, diesen klar festgeschriebenen Grundsatz auch durchzusetzen. Eine neue EU-Richtlinie, die im kommenden Jahr in deutsches Recht umgesetzt wird, soll Verbesserung bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und für dein Interesse am Thema Equal Pay. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback oder Themenvorschläge. Schreib mir eine E-Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.